Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Puh, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, das wird ein bisschen eine wilde Folge. Alex ist am Packen, ich bin am Umbauen, aber Alex, Tiki-Taka muss schon sein, das müssen wir noch reinkriegen, auch wenn es ein bisschen später jetzt schon ist, oder?
Ja, es ist ein bisschen später, es ist hier 15.20 Uhr, also der Aufnahmezeitpunkt ist ja bei uns eher vormittags, damit die Hörerinnen und Hörer rechtzeitig ihre Folge im Podcatcher haben, aber bei dir geht es ein bisschen in der Wohnung drunter und drüber, denn du da baust quasi dein Büro um und ziehst mit dem Büro in ein anderes Zimmer und dann sind da Umbauarbeiten, genau, ne?
Jetzt ist mein Vater da für die Woche und der ist halt Schreinermeister, Elektriker, der hat alles super drauf, Ralf ist der Beste, aber wir haben halt nur eine, ich sag mal so 95 Quadratmeter Wohnung mit 3 Zimmern, jo, und jetzt muss halt mehr und mehr Kinderzimmer herkommen und ich jetzt in unser großes Schlafzimmer irgendwie so Rigipswände einziehen, dann habe ich da mein kleines Headquarter und da ist viel hin und her und ich zeig dir jetzt nochmal halt hier kurz was in die Kamera. Naja, jetzt ist halt kurze Pause. Und wenn mein alter Herr natürlich ein Bier trinken will, du weißt ja, nur ein Schwein, also Prost erstmal dazu.
Ja, ja, also Nils trinkt gerade einen Weizen, ne? Ein Weißbier, wie man in manchen Teilen Deutschlands sagt, hier in Franken sagt man Weizen. Ja. Gönn dir, ne? Ja, kann man auch mal, die Bauarbeiter, wenn die Pause machen, ne, da gibt es halt ein Gerstensaftgetränk, man kennt's.
Pum. Aber ja, ist es jetzt das erste bisher, keine Sorge, das wird jetzt keine, nicht so eine wilde Folge, aber wie gesagt, vielleicht schaffen wir es auch unter die Stundenmarke. Einerseits, Alex, weil die Leute sind ja vielleicht auch ein bisschen noch Tiki-Taka gesättigt. Wir hatten ja am Wochenende noch was extra und das müssen vielleicht auch manche noch nachholen. Also wenn ihr jetzt erst einschaltet und euch wundert, wie, es gab was von Tiki-Taka. Ja, ja. Sonntag, Alex, was haben wir da gemacht?
Eine kleine Sonderfolge haben wir da aufgenommen, aber nicht für den Podcast. Also Podcast ist ja eigentlich quasi alles, aber nicht für den Podcast-Feed, sondern für unseren YouTube-Feed auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Mhm. Gibt's was Neues, was Exklusives, was Besonderes, was Sonderfolgiges mit Sondergast,
ne? Sondergast, genau, viel mehr wollen wir da gar nicht. Also es ist eine Champions-League-Vorschau, es gibt ja da ein paar besondere Duelle nächste Woche, aber ja, hat Spaß gemacht, eine gute halbe Stunde haben wir da geredet am Sonntag eben, ist auf unserem YouTube-Kanal, nur dort könnt ihr euch anschauen oder auch nur ansehen, falls ihr irgendwie unsere Visagen nicht aushaltet, aber das wollen wir halt hier und da mal ein bisschen ausprobieren, ob wir sowas öfter machen. Der Niklas hat uns auch gleich geschrieben, von wegen, oh, cooles Format, gerne öfter Videos, vielleicht auch rund um die Nationalmannschaften, also dass man während der Länderspielpausen immer so ein, zwei solche kurzen 30 Minuten Videos macht. So, ja, wir sind da offen, wir wollen da mehr ausprobieren. Jetzt gibt es ja auch bald natürlich, oder bald das Pokalfinale, da wollen wir so ein Watch-Along machen und dann gibt es auch in der Länderspielpause, wollen wir mal wieder so einen Tiki-Taka-Talk mit ein oder zwei irgendwie Fans, Patrons machen. Also da wird bald mehr kommen und wir sind da natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Aber ja, könnt ihr euch selbst erst nochmal ansehen, anhören. Jetzt ist hier erstmal die normale Folge Tiki-Taka zum 28. Spieltag. Wie gesagt, wird ein bisschen wild. Wir haben auch ein paar viele unterschiedliche Themen. Ich habe so zwei, drei kuriose Statistiken gefunden rund um Bordalas und Co. Vielleicht lasse ich das als Quiz dann noch teilweise einfließen. Wir hatten natürlich jetzt auch, letzte Woche war Champions League, jetzt ist nächste Woche wieder. Und ja, da können wir jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel noch über Barca und Atleti speziell reden. Dafür war ja so diese Sonderfolge. Da kommen dann gleich auch noch ein paar Fragen. Uns haben auch noch Niklas, Sarah, Edin, Tim geschrieben. Also danke dafür schon mal. Ich weiß gar nicht genau, womit wir anfangen sollen. Ich meine, Barca hatte ja das Freitagsspiel, ohne jetzt zu ausführlich zu werden, hinsichtlich euer Napoli-Spiel. Aber ich hatte da nur noch eine kuriose Statistik gelesen. Euer Elfer-Verhältnis in dieser Saison ist jetzt 5:0. Also 5 schon bekommen, den hat er in dem Fall Gündogan verschossen, noch keinen gegen sich bekommen. Das kann auch mal vorkommen. Ich will da jetzt nicht gleich den Negreira-Skandal, ich will nur sagen, ja, sowas kann auch mal sein. Ich glaube, letztes Jahr hatte ja Real lange auch so eine weiße Weste, sage ich mal, irgendwas war da mal. Deswegen ist das jetzt mal eher so ein Zufall, wobei jetzt da in dem Fall der Elfmeter, wie war das, den wollte eigentlich Felix haben und Gündogan hatte dann verschossen oder was war da noch alles?
Ja, ich glaube, Felix hätte ihn gern geschossen, aber Gündogan ist der Elfmeterschütze Nummer 2.
Nach Levi, ja.
Nach Lewandowski, der auf der Bank saß. Und bei Man City war ja auch der Elfmeterschütze. Also eigentlich ja sicher, übernimmt die Führungsrolle, übernimmt die Verantwortung. Aber der Elfmeter war richtig schwach geschossen. Also, puh, das war wirklich einer der ganz, ganz Schwächeren in der Saison. Danach halb rechts geschoben, ne? Das war schon arg wenig. Und Ein bisschen hat es irgendwie zu Barca gepasst, die sich ja auch etwas schwer taten gegen Mallorca. Das war ja nicht so prickelnd. Also Generalprobe im Nachhinein geglückt zum Glück, ne? Mit dem typischen 1-0 der letzten Saison. Aber es war schon wieder mühselig und es war nicht sonderlich prickelnd. Es war teilweise ein bisschen, ja, langatmig. Aber ohne zu viel vorwegzunehmen, ich glaube, das ist irgendwo auch ein bisschen verständlich, wenn jetzt das große Spiel am Mittwoch gegen Neapel ansteht, dass man da ein bisschen, ja, ein paar Prozent weniger ein bisschen schont, mit dem Gedanken schon beim nächsten Champions-League-Gegner ist und am Endeffekt 3 Punkte dank Lamine Yamal eingefahren, von daher alles gut.
Schickes Türchen von ihm auf jeden Fall. Ja, und du wirst ja jetzt dann dir selbst das Ganze mal anschauen, wie das dann bei Barca auf dem Platz genauer aussieht. Also ich hatte eben gesagt, so, ich bin am Umbauen, Alex ist am Packen, weil für dich geht's dann morgen eben nach Barcelona. Du machst tatsächlich beide Champions League Rückspiele nächste Woche und noch ein paar andere. Also das ist ein schickes
Programm. Um es mal aufzuzählen, mal wieder eine schöne spanische Fußballwoche. Oh. Also Dienstag, morgen geht's nach Barcelona, da schaue ich Barca gegen Napoli. Dann am Mittwoch springe ich in den Zug, fahre nach Madrid, schaue mir Atletico gegen Inter an. Boah. Am Samstag besuche ich mal unser geliebtes Getafe, denn da steht Getafe gegen Girona an. Also ich bin eher wegen Girona da, weniger gegen Getafe,
um ehrlich zu sein.
Sagen. Aber natürlich auch, um den Ground zu sammeln. In Getafe war ich ja noch nie. Ja. Und dann am Sonntag das nächste Party da so. Atletico gegen den FC Barcelona. Und ich wollte ja auch Rayo gegen Bilbao machen. Ja. Die spielen aber am Sonntag, wir haben es ja schon mal erwähnt, 2 Stunden vor dem großen Spiel. Mal,
90 Minuten.
Ja, und das wird wahrscheinlich zu knapp. Also Rayo muss ich leider sausen lassen. Aber ja, ich glaube, die 4 Spiele, die sind auch nicht ganz ohne. Also ein schöner Spanien-Trip, eine Woche, hauptsächlich in Madrid natürlich, aber eben auch mit Barca, Napoli, freue ich mich drauf.
Ja, wobei, ich muss kurz korrigieren, 2,5 Stunden sind es, also 18:30 und 21 Uhr, aber das ist trotzdem quasi unmöglich, außer du hast ein Jetpack irgendwie am Rücken und fliegst schnell rüber. Ja, wird vielleicht noch das ein oder andere Mal in dieser Folge nochmal auftauchen, das Thema, mehr dazu später. Wir haben noch, jetzt beim kurzen Barca-Blog, da haben wir auch noch einen Nachtrag zur letzten Folge, da war ja das Trikot-Thema von wegen Barca will vielleicht ohne Ausrüster, kann auch nur ein Druckmittel gegen Nike sein und so weiter, die vielleicht die Trikots selbst machen. Da hat und Sarah und Tim geschrieben und Sarah zum Beispiel schreibt, in der letzten Folge habt ihr gesagt, dass kein Club in Europa seine Trikots selber macht. Da muss ich widersprechen, denn St. Pauli stellt alle Trikots selber her, aber war trotzdem voll die geile Folge wie immer. Okay, danke, stimmt, da war mal was. Und auch Tim aus Porto übrigens hat uns nochmal drauf hingewiesen, auch mit dem Hinweis, dass nächste Saison dann schon wieder Puma übernimmt bei St. Pauli. Also kann man wohl einmal machen, vielleicht haben sie es auch schon länger, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt Barca, ne, was weiß ich, 10 Millionen Trikots produziert oder St. Pauli. Bei allem Respekt, vielleicht sind es ja auch 500.000 Trikots. Keine Ahnung, so geschätzt.
Also ich glaube, die weltweite, globale Fanbase mit Abnahme von Trikots, da kann St. Pauli wahrscheinlich dem FC Barcelona weniger das Wasser reichen. Von daher ist es für die womöglich etwas einfacher. Also vergleichbar ist es nicht, aber stimmt, an St. Pauli muss ich auch denken im Nachhinein. Das sind seit langem, glaube ich, mal wieder die einzigen oder zumindest die einzigen Bekannten. Aber ja, an den Zweitligisten hatte ich da kurz nicht gedacht. Aber stimmt, Trikot-Thema wird uns vielleicht noch beschäftigen. Mal gucken, was Barca und Laporta da aushecken.
Ja, und wo ich gerade genauer mal hier in die Kamera gucke, sag mal, warst du extra noch beim Friseur? Da ist doch was, oder? Das sieht so, ist ja bisschen, der Urlaubsmodus an.
Ja, ein bisschen kurz an den Seiten.
Seiten auf null.
Nicht ganz. Na, nicht ganz, Seiten nicht auf ganz. 5, glaube ich.
Seiten auf 5.
Aber ja, der Rasierer ist ein bisschen ausgerutscht.
Ah. Ja, okay, da sind wir ja gespannt.
Ja, in Spanien halt, wobei, wenn die Sonne scheint und so, ne, ein bisschen Farbe abbekommen, die lange Mähne soll nicht immer, ein bisschen den Urwald da oben auf den Kopf gestutzt.
Sehr gut. Ja, werden mal sehen, du musst natürlich auch ein paar Fotos liefern und natürlich ein paar Aufnahmen und
Tiki-Taka-Sticker. Wird ein paar Fotos geben. Stimmt, Tiki-Taka-Sticker darf ich nicht vergessen, das schreibe ich mir direkt auf, weil du vergisst die immer, wenn du irgendwo bist.
Hey, ich habe immer einen Vorrat in meinem Rucksack, bis der aufgebraucht ist.
Du hast diesen einen Verranzten immer dabei, den du in die Kamera hältst, aber du klebst ihn nirgends hin, weil es dein einziger ist. Und den Fehler darf ich nicht machen. Ich will den Packen mitnehmen und die überall hinkleben. Und dann machen wir wieder eine, wie heißt das, Schnitzeljagd unter unseren Zuhörern. Und dann müssen die ein paar Monate später schauen, ob es die Dinge noch gibt. Das wäre doch witzig. Auf jeden Fall, ja, Sticker muss ich mitnehmen.
Prominent du hast kein verkleben. Foto mit Super Peppino, also das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Schnitzeljagd.
Leganés spielt übrigens auch am Samstag, hast du mir gesagt. Vielleicht schaffe ich es da auch noch hin. Aber wird alles knapp. Aber auf jeden Fall, wenn ich da vor Ort bin in Madrid und jemand von euch ist auch vor Ort, gerne in meine DMs leiten, ne, bei Instagram, entweder einen Tiki-Taka-Account oder meinen Super-Troika-Account anschreiben. Und dann vielleicht können wir hier ein Bierchen trinken, ein paar Tapas schnabulieren. Ich bin mit Basti unterwegs. Der beißt auch nicht. Also vielleicht kann man den einen oder anderen, die ein oder andere mal treffen in Madrid. Wäre sehr schön. Da,
oder in Barcelona, wobei da bist du dann nur irgendwie.
Ja, da bin ich ja kurz. Da bin ich ja nur, genau. Da bin ich nur am, am Mittwoch, aber ich komme auch erst am Nachmittag. Also da schaffe ich es null, leider. Nur zum Spiel, dann wieder heim und am Montag komme ich aus Madrid an und am Dienstag geht es auch wieder heim. Also Madrid wird leichter, Barcelona wird ein bisschen schwer.
Dann schaffst du es ja vielleicht gar nicht, also wirst du natürlich das Olympiastadion ansehen, weil du dann Ticket hast, logisch, aber dann schaffst du es ja gar nicht, nochmal bei der Baustelle Camp Nou vielleicht vorbeizuschauen, denn da hatte uns Edin, Real Total Redakteur habe ich da erst gesehen, Edin, Grüße, Amigo, hatte uns geschrieben, dass diesbezüglich er schreibt, wie kommen die Arbeiten am Camp Nou voran, während man beim Bernabeu von Beginn an fast im Wochenrhythmus mit Infos über den Stand des Umbaus, über diverse Kanäle informiert wurde, sieht man aus Barcelona bisher sehr wenig. Ist es überhaupt realistisch, dass im Camp Nou ab der Saison 24/25 schon wieder gespielt wird? Ich glaube, das ist, war eh nicht so ganz konkret, oder es hieß mal so, ja, vielleicht dann im Laufe der nächsten Saison kommt man wieder, oder was weißt du noch?
Also Bas, ich war logischerweise jetzt seitdem noch nicht da. Ich muss mich erst davon überzeugen, ob ich es natürlich schaffe, zeitlich mal abwarten. Aber es soll nicht wieder zu erkennen sein. Wirklich fast komplett alles abgerissen. Man kann da gar nichts mehr erkennen. Es ist Großbaustelle, es ist Vollbetrieb. Trotzdem hat Barca, glaube ich, im November, ist jetzt auch wieder ein bisschen her, ne? Wir haben ja schon März, aber im November, meine ich, haben sie mitgeteilt, dass die Umbauarbeiten nach Maß laufen oder auf Stand sind oder sie im Zeitplan sind. Also ob das jetzt noch stimmt im März, sei mal dahingestellt, aber im November war es zumindest so. Und der Zeitplan war so, dass sie schon Ende 2024 die ersten Spiele im Camp Nou wieder austragen wollten. So war der Zeitplan. Ob das natürlich möglich sein wird, werden die nächsten Monate zeigen. Aber der Zeitplan sah tatsächlich vor, zu meiner Überraschung auch, dass quasi in, sagen wir mal, 8 Monaten oder was, sieht schon wieder im Camp Nou spielen, natürlich nicht vor fertiggestelltem Stadion, du kennst es ja vom Bernabeu, sondern 50%, 60% Auslastung soll es dann angeblich laut Zeitplan, wie gesagt, schon geben. Und das ist das, was sich der Verein vorgenommen hat. Aber ob das machbar sein wird, das werden einfach die nächsten Monate zeigen, muss man abwarten. Aber so war eigentlich der ursprüngliche Zeitplan. Ende 24 schon wieder im Camp Nou spielen.
Oh, mal schauen, man sieht halt aktuell diese alte Ursprungsstruktur des Stadions, wo er dann später noch drumherum nochmal und höher gebaut wurde, aber jetzt ist gerade so ein bisschen diese alte, der Kern des Camp Nou ist quasi zu sehen, oder als ich auch im, ich weiß gar nicht, wann war der Klassiker, im Oktober oder so da war, da hatte man das gesehen, da ist jetzt bestimmt schon mehr passiert, aber ja, so gefühlt, gut, jetzt Edin, ich, wir sind alle in so eher in der Real Madrid Bubble, da kriegt man natürlich mehr mit von auch YouTubern, die täglich da sind, weil auch das Bernabéu noch ein bisschen mehr in der Innenstadt ist da, weil auch Real Madrid da natürlich selbst viel teilt, so, weiß jetzt nicht, wie viel davon Barca selbst teilt oder wie viel da so an Betrieb ist, aber wird, glaube ich, auch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Ans Bernabéu kommt man natürlich näher dran, weil es direkt an den Straßen ist. Camp Nou ist schon ganz gut großräumig umgestellt, und da hatte ich mich nochmal erinnert, es gab da auch im November so eine, wie sagt man, einen großen Bericht von El Periódico, das ist ein katalanisches Medium, die hatten da aufgedeckt, dass es wohl dort auch ein bisschen zugeht wie auf FIFA-Baustellen, sprich Sub-Unternehmen, die da irgendwie ungebildete Arbeiter einen Vertrag unterschreiben lassen, die Sprache kaum verstehen und nicht mit der Presse schreiben dürfen, die nur irgendwie 4 Euro die Stunde verdienen, wo aber an sich Barca natürlich fein raus ist, weil, wie gesagt, die haben ja nur irgendeine Firma beauftragt und die hat eine andere Firma beauftragt, und da sind dann irgendwo die Angestellten, die dann auch irgendwie so Baracken am Stadion haben. Also das, allein deswegen wäre es schon mal vielleicht wert, nochmal schnell zumindest einmal drum rumzulaufen oder zu sehen, so, was da so passiert am Camp Nou. Aber klar, man kommt nicht nah ran, man sieht nicht viel, und mal gucken, wie da die Geschwindigkeit, wie es da von der Baustelle her vorangeht.
Also am Montag oder am Dienstag, wenn ich in Barcelona wieder bin, also vor der Abreise quasi, weil mein Flug zurückgeht wieder ab Barcelona. Heute in einer Woche ist Direktflug. Werde ich versuchen, falls ich es zeitlich schaffe, da mal vorbeizuschauen, weil persönlich interessiert es mich natürlich auch. Aber kann ich dir jetzt nicht sagen, wie nah man da drankommt. Ne? Das Stadion war natürlich an der Straße gelegen, logisch. Aber wie das mit der Baustelle ist, weiß ich nicht. Also ich werde versuchen, mich davon zu überzeugen, wenn ich es zeitlich schaffe. Und dann berichte ich natürlich dann nächste Woche, darüber gerne.
Okay. Bevor wir gleich den Barca-Block verlassen, gibt es noch einen kleinen Punkt rund um den Gegner, also von Freitag, das war ja Mallorca. Und da hatte uns Niklas zugeschrieben eine Frage. Mallorca jetzt ins Pokalfinale eingezogen, dazu gibt es eine Frage. In Deutschland freuen sich alle auf Auswärtsreisen von Frankfurt oder Dortmund nach Mallorca. Ist Mallorca als Copa-Finalist jetzt bereits für die Europa League qualifiziert, sofern Bilbao über die Liga die Qualifikation schaffen wird? Oder ist die Regel wie in Deutschland, dass im Falle eines Finalsiegs von Bilbao der 7. Platz in der Liga für das internationale Geschäft reicht? Jetzt sind wir gerade auch in der Phase, Alex, wo sich viel verändert mit auch nächstes Jahr Champions League nochmal. Letztes Jahr war es ja so, Real Madrid hat das Pokalfinale gewonnen, war eh schon für die Champions League qualifiziert und Osasuna war dann in den Playoffs für die Conference League als 7. auch, hat es dann aber gar nicht reingeschafft in die Playoffs, also in die Conference League, bitte, gegen Brügge. Und ja, jetzt ist Athletic Bilbao aktuell 5. noch mit Chancen auf natürlich Champions League Platz 4 und 7. ist Betis, 6. ist Real Sociedad, Mallorca wird es da als Überleger natürlich nicht schaffen, aber jetzt, blick da auch nicht ganz durch. Jetzt darfst du.
Ja, normalerweise ist es so, wenn der Pokalfinalist, also der Pokalgewinner, in der Champions League teilnimmt, dann rutscht ein Platz über die Liga an. Also dann geht Platz 7. Liga Platz 7 geht dann nach Europa, weil der Pokalfinalist, der den Platz für die Europa League durch den Pokal bekommen würde, weil der ja die Champions League Quali hat. So war es letztes Jahr, ne? Real Madrid nahm an der Champions League teil, deswegen durfte Osasuna als 7. an der Europa Conference League teilnehmen. Sprich, wenn der Athletic Club aus Bilbao die Champions League erreichen sollte über die Liga, also 4. wird. Und das ist ja möglich, ne? Atletico patzt ja aktuell. Und dann gewinnt Bilbao den Pokal. Dann würde Rang 7 wieder über die Liga an der Teilnahme der Europa Conference League berechtigen. Wenn aber Bilbao das Ding gewinnt und sie werden nicht in die Champions League kommen über die Liga, dann ist das eine andere Geschichte. Ja. Dann kann es nochmal anders sein. Und erschwerend hinzukommt, dass die Champions League restrukturiert wird nächstes Jahr mit einem neuen Modus, neues System. Und die Top 2 Ligen, die meisten Punkte holen, haben einen Teilnehmer mehr an der Champions League. Also nicht mehr die 4 wie bisher, sondern einen 5. Spanien ist aber nicht in den Top 2 Stand jetzt. Also es hängt davon ab, wie schneiden Atletico, Barca und Real Madrid in Europa ab. Wie weit kommen die? Wie viele Punkte sammeln die? Wie viele Punkte sammeln die Italiener und die Deutschen, weil ich glaube, England ist schon ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, die haben zu viele Punkte. Und wenn du dann natürlich einen 5. Platz für die Champions League hast, kann es natürlich wieder sein, dass der 5. an der Champions League teilnimmt und das könnte ja natürlich wieder Bilbao werden. Also du siehst, es hängt auch davon ab, Bilbao, Champions League, ja, nein. Gibt es einen 5. Champions League Platz? Ja, nein. Und dann kann man erst sagen, ja, gibt es dann Rang 7 oder 8.
Aber ich glaube auch, über die Europa Liga. League ist schon quasi dann fast unmöglich, weil es, wenn Europapokal, dann eher nur Conference League für Mallorca,
außer genau. Sie gewinnen. Genau, wenn sie es gewinnen, genau, das Einfache, ich habe den einfachen Erklärweg völlig vergessen, wenn Mallorca den Pokal gewinnt, sind sie in der Europa League dabei. Aber wenn sie es verlieren und Bilbao gewinnt das Ding, dann hängt es davon ab, wo finisht Bilbao, wie viele Plätze hat Spanien in der neu remodellierten Champions League und dann verschiebt sich das. Also da muss man einfach noch ein bisschen warten, weil, wie gesagt, die Top 2 Ligen, die meisten Punkte haben, haben einen Teilnehmer mehr an der Champions League und dann hängt es davon ab, wird Bilbao 4. oder 5. nehmen sie an der Champions League teil und dann gewinnen sie den Pokal und dann kann Rang 7. Also Rang 7 kann reichen, aber nur mal sicher, liebes Mallorca, gewinnt den Pokal und dann seid ihr in der Europa League dabei.
Gewinnt das Ding mal lieber, ja, guter Rat, okay. Ja, Niklas, so richtig schlauer sind wir jetzt auch nicht, weil einfach noch sehr viele Variablen da sind und wir kommen jetzt zu einem besonderen Spiel, da kam es quasi zu zwei Teams, die im Europapokal ein bisschen versagt haben, da geht es jetzt um das Duell am Sonntagabend, Betis gegen Villarreal. Betis ja vorher schon gegen Zagreb rausgeflogen und aus der Conference League und jetzt auch Villarreal Hinspiel in Marseille mit 0-4 verloren. Das war ja eigentlich Duell Chaos-Club gegen so ein bisschen auch Chaos-Club. Marseille schon 3 Trainer irgendwie, aber Aubameyang hat Doppelpack gemacht und so weiter. Also das wird wahrscheinlich nichts mehr mit der nächsten Runde für Villarreal. Aber jetzt am Wochenende standen sich beide Teams gegenüber. Ja, und auf einmal mal wieder irgendwie Villarreal die Oberhand gehabt. Die sind jetzt auch seit in der Liga irgendwie seit einigen Spieltagen schon sehr stabil, kassieren zwar immer mal ihre Gegentore, war ja auch gegen Barca der Fall und so weiter, aber hauen auch gerne mal selbst ein paar Tore raus. Granada letztens 5-1 abgeschossen, jetzt eben nach zweimal Rückstand. Betis hat zweimal geführt, hat Villarreal am Ende noch 3-2 gewonnen, auch wenn dieses dritte Tor ist direkt im Anschluss gefallen, nachdem Betis die Chance, die Top-Chance zum 3-2 vergeben hat. Also da schon mal wildes Spiel, aber irgendwie hat sich da Villarreal durchgesetzt. Natürlich aktuell Sørloth in absoluter Top-Form, auch Gerard Moreno war mal wieder in dem Spiel richtig gut, aber Sørloth macht da gerade, glaube ich, einen ganz, ganz großen Unterschied aus und wird auch, hat man auch schon öfter gesagt, von wegen fehlt auch bei Real Sociedad so ein bisschen, aber
ganz genau
das Spiel.
Ja, Sørloth richtig gut drauf, hat jetzt wieder geknipst und in La Liga sind ist Villarreal seit 8 Spielen jetzt ungeschlagen. Waren natürlich auch ein paar Unentschieden dabei, ich meine 4 Unentschieden, 4 Siege, aber immerhin stabilisiert Marcelino da seine Mannschaft, die ja auch sehr, sehr wackelig unterwegs sind und waren in der Saison. Ne? Aber jetzt zumindest definitiv stabilisiert und man sieht ja, da die oben immer wieder Probleme haben, regelmäßig zu gewinnen. Also Betis natürlich auch inkludiert, auch Real Sociedad, ne? Tut sich nicht so leicht in der Liga. Könnte Villarreal, wenn sie sich jetzt weiter stabilisieren, weiter ein paar Siege schnappen, vielleicht dann doch wieder auf Rang 7 schielen. Denn nochmal, da sind wir dann doch wieder bei der Frage von Niklas. Vielleicht reicht Rang 7 eben für die Conference League, wenn Bilbao das Ding gewinnt und sich qualifiziert. Und Villarreal hat aktuell auf Rang 7, 7 Punkte ist ein bisschen noch was, aber wie gesagt, die sind ja jetzt wesentlich stabiler als in den Wochen zuvor. Also wer weiß, ich hätte es nicht gedacht, aber Stand jetzt würde ich es nicht ausschließen, dass die da oben nochmal ranschnuppern, denn wer liegt vor ihnen? Osasuna, Las Palmas, ne? Ob die jetzt so regelmäßig punkten werden? Also da würde ich schon sagen, Villarreal so vom Schlussspurt her, könnte das wieder ein Push Richtung Rang 7 werden. Ob der dann reicht, bleibt abzuwarten, aber stabilisiert haben sie sich.
Mehr.
Ja, sowieso nicht, ne? Genau.
Müssen aber auch noch gegen fast alle ran, also Real, Girona, Atletico, nur das Rückspiel gegen euch gab es, glaube ich. Ja, klar, gab es das 5-3, ja. Also das war an sich schon mal da ein lustiges, unterhaltsames Spiel mit ein paar Abschlüssen und dann gab es, so den, wie soll man sagen, den Dummkopf-Award des Spieltags, des Monats, der Saison vielleicht. Wir hatten schon angedeutet.
Die Doppeldeppen möchte ich sie nennen.
Alberto Moreno, auch ein bisschen deppig, aber was der andere da draus gemacht. Also wer es immer noch nicht mitbekommen hat, Betis hat ja im Wintertransfermarkt ein bisschen was getan und einer kam von aus La Liga von Osasuna, Chimi Avila, trägt jetzt grün-weiß, hat man letztens schon besprochen, von wegen muss man sich noch dran gewöhnen an den Anblick, aber das dauert jetzt noch, jetzt wird er nämlich erstmal ein Spiel fehlen und ich weiß gar nicht, wie man muss die Szene eigentlich echt selbst sehen, was er da gemacht hat. Das ist so ein bisschen, er und Alberto Moreno waren so ein bisschen aneinander geraten, irgendwie laufen aufeinander auf und beide Schauspieler ein bisschen und der bleibt natürlich nochmal liegen und meckert und schreit. Beide sehen gelb, okay, und dann ist die Szene eigentlich schon ein bisschen beendet, aber dann, wie war das? Moreno läuft dann so ein bisschen bei ihm vorbei und geht so ein bisschen mit dem Kopf hin, so will ihm nochmal was sagen und Chimi Avila nimmt das an und da war gut, fällt hin, aua. Kopfschlag, ich wurde hier berührt, Hilfe, ne? Da gab es dann auch die zweite gelbe Karte für Moreno, was für mich auch übertrieben ist, weil es war keine Stoßbewegung, was auch immer, egal, Chimi Avila da viel draus gemacht. Mir hat auch schon Betis-Fan geschrieben, von wegen, okay, dann war der Job eigentlich erledigt für Chimi Avila. Es war theatralisch, es war Schauspielerei, aber gut, der Gegenspieler flog vom Platz. Und dann ist Moreno nochmal so beim liegenden Chimi Avila so vorbeigelaufen, hat ihm so ans Ohr irgendwie geschnippt oder so, wie auch immer. Und auch da nochmal Chimi Avila, sich gedreht und gewunden. Und alle denken sich, och, Digga, lass es doch. Und Chimi Avila steht auch und geht zum Linienrichter. Du hast es doch gesehen. Oh, guck mal, wie ich blute fast. Und sieht da auch direkt nochmal gelb. Also innerhalb von ein, zwei Minuten sehen beide Spieler gelb-rot. Und also das schon mal völlig wild, Chimi Avila, wie er leibt und lädt, und das ist jetzt gar nicht so kultig positiv gemeint, das ist eher peinlich gewesen, das zuzusehen, oder?
Ja, wirklich schlimm. Ich hätte es jetzt nicht so ausführlich zusammengefasst oder auch nicht zusammenfassen können, weil da so viel passiert ist, aber im Endeffekt, Chimi Avila konnte sich nicht beruhigen und hat provoziert und gemeckert und gemault und gewütet und hier mit Moreno Scharmützel gemacht und das war dem Schiri, glaube ich, hinten raus von beiden zu viele Scharmützel, zu viel Gelaber, Gemaule, Gestreite, Gebrülle, Theatralik und dann irgendwann hat er wirklich in der Szene beiden jeweils doppelt gelb gegeben. Also jeder von denen hat zwei gelbe nur für diese Szene, nur für ihr Scharmützel gesehen. Deswegen die Doppeldeppen. Ich bleib dabei. Also solche Dummköpfe, so unnötig und solche Scharmützel in der ausladenden Art und Weise mit dieser Folge, nämlich Doppelgelb für beide, gibt es, glaube ich, nur in Spanien. Also nur wirklich diese Gelbrote, die Doppelgelbrote, gibt es so in der Art und Weise nur in La Liga. Es ist einfach unerklärlich, unerklärlich. Alle sind dumm, die da teilnehmen. Ich sag's dir, also Schiri auch wahrscheinlich inklusive, der auch irgendwann, mir reicht's, komm, hör auf, ja, ja, meinen Linienrichter anzumaulen, halt die Waffe, gelb-rot, geh jetzt runter, ich hab die Schnauze voll. So ungefähr war das wahrscheinlich, um es mal kurz zusammenzufassen. Also ohne zu wissen, welche Worte gefallen sind, ne? Ob er da geflucht hat oder was, aber geschimpft und...
Ja, der war außer so Rand unnötig und Band. Der
so, wirklich außer Rand und Band. So unnötig und zwar wirklich von allen Protagonisten. Das gibt's so nur in La Liga.
Ich fand es nur auch noch sehr auffällig, dass so gar kein Mitspieler mal dazwischen ist oder mit dem Schiedsrichter noch versucht hat, ja, überleg's dir nochmal, streich die Gelb. Oder irgendwie auch versucht hat, Chimi. Alle haben sich so, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Also der ist ja seit 1-2 Monaten in dem Verein und kein Mitspieler hat gefühlt richtig Bock auf ihn in der Szene. Gab nur so Gerard Moreno von Villarreal, hatte so ein bisschen versucht zu verhandeln, was auch immer, oder ein bisschen ihn zu beruhigen. Auch als dann Chimi Avila dann ums Spielfeld rum ist zum Trainer, zu Pellegrini, der hat auch nur kurz gefragt, was ist los? Und auch nur dann so leer nach vorne geguckt, als Chimi Avila es erklärt hat und auch wieder rumfuchteln. Also das, ja, wer sich Chimi Avila ins Boot holt, der kriegt halt auch Chimi Avila. Wir hatten schon mal gesagt, er und Nabil Fekir und ein paar andere, das mit der Disziplin ist so eine Sache und da wirklich Chimi Avila at its best. Also wirklich, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Das war jetzt keine würdige Zusammenfassung, aber so ein bisschen kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie wild das war, was da alles so los war. Aber gut, Villarreal am Ende gewonnen. Und was hat man noch so am Wochenende? Natürlich viele Sachen. Girona hatte ja zuletzt mal ein paar Patzer dabei gehabt, auch bei Mallorca mit 0-1 verloren, wo man so ein bisschen gedacht hat, so ist da jetzt das Mojo, dieses Selbstvertrauen weg, wo so ein paar Bälle ins Nichts gegangen sind, wo nicht mehr auf einmal da die Automatismen gegriffen haben. Aber jetzt immerhin 2-0 gegen Osasuna gewonnen. Osasuna war ja zuletzt schon auch sehr formstark, auch gefühlt kaum noch verloren. Irgendwie Ante Budimir mal wieder in Topform, aber jetzt Girona eben mit einem frühen Tor von Porto. Dann hatte, glaube ich, Savio hätte den Elfmeter kriegen müssen, hat dann am Ende aber trotzdem dann noch die Entscheidung gemacht. Da ein verdienter Sieg und mal wieder so ein bisschen Girona-Fußball zurückspricht. Die haben wirklich immer 20, 30 Ballkontakte, bevor sie wirklich zum Abschluss kommen. Das ist schon sehr viel Kombination. Und mit jedem Ballkontakt, wo ein Mitspieler an den Ball kommt, rückt die Mannschaft wieder 1-2 Meter geschlossen vor. Das ist schon beeindruckend, das zu sehen, wie die sich zu einem Tor, zu einem Abschluss einfach generell kombinieren und deswegen da mal wieder, glaube ich, viel Selbstvertrauen getankt, mal wieder einfach zurück in die Erfolgsspur gekommen, nachdem es ja eben deutliche Niederlagen auch gab gegen Real Madrid, gegen Bilbao und so weiter.
Ja, das zweite Tor war wirklich ein Traum, also zum Tor kombiniert trifft es da sehr schön, die Hackenablage in den Lauf und Savio läuft ja, glaube ich, durch, ne, läuft tief, bekommt den Hackenpass in einem flüssigen Move, also wirklich ein wunderschönes Tor, so ein bisschen, ja, Girona in der Nutshell, zumindest dieses 2-0, da am Ende wirklich ein Top-Tor und da sieht man, dass, ja, die werden ab und zu Punkte lassen, aber die Champions League, die werden die sicher machen. Also erst recht deswegen, weil ja Atletico jetzt wieder, ich glaube, wir können den Schwenk machen zu den anderen Champions-Leagueisten, weil die ja wieder gepatzt haben. Und da Stichwort Free-Flowing-Fußball und schöner Angriff und schöne Attacken, davon hat man nichts gesehen bei Atletico. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade beschrieben haben.
Ja, das war halt in Cadiz nicht, also die haben jetzt das wichtige Spiel gegen Inter, klar ist das wie bei Barca auch so ein bisschen ja, mit dem Kopf schon woanders, aber trotzdem hat er jetzt keine B11 gespielt und trotzdem waren da noch Top-Spieler auf dem Platz und am Ende verlierst du beim FC Cadiz, die jetzt seit September, seit 23 Spieltagen ohne Sieg waren, zu null da. Juanmi hat da doppelt geknipst, also der ist jetzt auch so ein bisschen Wintertransfer sehr wichtig, hat da jetzt schon, ich glaube, 4 Punkte seiner neuen Mannschaft beschert. Hat da einfach der FC Cadiz, wie gesagt, seit Ewigkeit nicht mehr gewonnen, das große Atletico Madrid geschlagen. Das kann an sich mal passieren, aber wie gesagt, es war dann doch irgendwie, einfach eine schwache Vorstellung. Klar hatte Ledesma auch mal, musste auch mal einen Schuss parieren, aber das wirkt schon sehr defensiv wie offensiv. Da fehlt aktuell einiges und auch deswegen macht das bestimmt nicht ganz so viel Hoffnung für das Rückspiel am Mittwoch, aber das hat man natürlich nochmal in unserer YouTube-Folge ausführlicher thematisiert.
Ne? Ich glaube, eine Sache, die wir nicht thematisiert haben, weil die Aufnahme war ja gestern, die Vorschau zur Champions League und heute ist Antoine Griezmann wieder ins Training eingestiegen.
Oh, tatsächlich.
Hat heute am Mannschaftstraining teilgenommen und das ist natürlich ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn ohne Griezmann hast du ja gesehen, da ist Atletico auch eine andere Mannschaft. Also der fehlte ihnen auch in Cádiz an allen Ecken und Enden. Ne? Er ist das Kreativzentrum, der gefährlichste Spieler, der wichtigste Spieler, der da alle bei dem alle Strippen zusammenlaufen. Und ohne Griezmann jetzt die vier Spieler oder wie viel es waren, weiß ich gar nicht. Da ging ja alles in die Hose. Also es war ja, oder fast alles. Das war ja wirklich sehr, sehr schwach. Ich glaube, Atleti hat jetzt in allen Wettbewerben die letzten 6 Auswärtsspiele nicht mehr gewinnen können. Und jetzt bei Cádiz und Almeria, da solltest du ja wirklich gewinnen. Also bei Inter, klar, ist es schwer. Und in Bilbao, im San Mamés, in der Copa, ne, brauchen wir auch nicht reden, war natürlich das Ergebnis zu hoch aus Atleti-Sicht. Aber da ist es einfach schwer zu gewinnen. Ist jetzt auch keine Schande. In Sevilla waren sie auch nicht gut. Aber okay, ne, bin ich auch mal so, dass ich sage, kann mal passieren. Aber 2-2 bei Almeria, die noch nie gewonnen haben. Und 0-2 bei Cádiz, die, wie von dir angesprochen, 23 Spiele nicht mehr gewonnen hatten. Und dann beendest du der ihren Serie oder verhilfst denen wieder zu einem Sieg, das ist schon peinlich. Also das ist auch einfach viel zu wenig von Atletico, da immer wieder in Auswärtsspielen. Und das macht mir persönlich, Mini-Spoiler, auch nicht so viel Hoffnung mit Blick auf Inter, aber wie gesagt, das haben wir ausführlich auf unserem YouTube-Kanal besprochen, von daher, ich wollte nur loswerden, wenn Griezmann zurück ist, immer ein bisschen ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil ohne ihn ging gar nichts.
Ja, jetzt bei dem kleinen Atletico-Block, da kommt noch ein bisschen Input von Sarah, die hatte uns noch zu einem anderen Stadion geschrieben, was ich ganz gerne mit dem Metropolitano vergleichen würde. Also, Sarah schreibt, Hola, ich war gestern in München und ich muss einfach mal ansprechen, wie underrated die Allianz Arena ist. Wie sind eure Erfahrungen dort? Da hatte ich erstmal die Nachricht gelesen und mich gewundert, so echt, meint sie wirklich unterbewertet? Habt ihr dann nochmal nachgefragt? Und ja, Sarah meint, das war so eine mega Stimmung da drin. Man hatte ein bisschen einen nicht meisterlichen Geruch in der Nase gehabt, aber das war ja einfach eine krasse Erfahrung und das Spiel war auch mega. Ja, natürlich sind da gegen Mainz ein paar Tore gefallen. Und Stimmung kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Bayern-Fans irgendwie nur Erfolgsfans sind. Ich glaube, die Ultras machen da schon viel gute Arbeit, auch sehr kritisch gegen DFL, gegen Vereine und so weiter. Darum geht es mir nicht nur, dass die Stadion-Experience Allianz Arena, auch Metropolitano, deswegen jetzt so der Bogen zu Atletico, ist für mich schon ein bisschen, es ist weit außerhalb, da ist nichts drumherum an Infrastruktur, das ist nicht so wie vielleicht früher das Calderón, auch mitten in der Innenstadt und irgendwie Bars und einfach leben und Leute leben da, arbeiten da, was du gemerkt hast, das ist so sehr, ja. Also Allianz Arena hast du eh noch das Chaos danach und du wirst es ja jetzt, Alex, sehen mit Metropolitano. Es ist ein bisschen traurig so das Drumherum, wenn man da eben das Bernabeu zum Beispiel gewohnt ist, was mitten in der Stadt ist, wo X-U-Bahn-Linien hinfahren und einfach viele Leute einfach so hinlaufen, alles. Das ist schon ein anderes geiles Gefühl. Und so von außen, ja, es ist natürlich ein ordentliches, sauberes, auch irgendwie wirkt wie ein neues Stadion ist, wurde ja umgebaut, weil früher Olympiastadion, meine ich, oder sollte für Olympia sein, das Metropolitano. Aber es gibt mir jetzt nicht viel, aber es ist interessant, dass Sarah die Allianz Arena da so feiert, weil, wie gesagt, ein bisschen, ich sehe da ein paar Ähnlichkeiten zwischen den beiden Stadien, aber gut.
Ich glaube, das Stadion wurde neu gebaut, nicht umgebaut. Ich glaube, das Metropolitano war woanders, oder?
War das nee, da auch dort? Das war doch.
Oh, bin ich mir jetzt nicht sicher, müsste ich jetzt googeln. Ist ja auch wurscht, aber ja, die Parallelen, also auch wenn ich noch nicht da war, die sind mir schon vorgekommen, also das hatte ich schon auch auf dem Schirm, dass das da draußen beim Flughafen irgendwo in der Nähe im völligen Brachland, wo nichts ist, außer ne, Autobahn und sonst nichts. Und dieses Flair, es sind gewisse, glaube ich, Parallelen, ohne da gewesen zu sein, zur Allianz Arena, die ja auch da im Nirvana an der Autobahn ist. Für jeden, der aus Nürnberg oder von oben anreist, ist natürlich ganz praktisch, wenn du direkt dran vorbeifährst, sondern aber generell die Lage am Arsch der Welt, wie man so schön sagt, das ist schon nicht so prickelnd. Also von daher, da geht schon viel Flair, viel Mythos, viel Besonderheit flöten. Ne? Gerade in Spanien, das berühmt ist ja das schon so, die Botellons, die man ja kennt, vor allem aus Andalusien, dass sich die ganzen Fans 2, 3, 4 Stunden vor dem Anpfiff da treffen und alle auf den Straßen sind und trinken und ne, sich unterhalten und dass du so ein richtiges richtigen Vibe bekommst, den hast du eben bei Sevilla, weil es mitten in der Stadt ist, den hast du bei Betis, Benito Villamarin liegt ein bisschen außerhalb, aber da ist trotzdem sehr viel los. Bars, beim Calderón, beim Alten war das ganz, ganz besonders, beim Mestalla ist es ganz, ganz besonders. Und im Calderón ist Metropolitano ist, fürchte ich, davon nichts zu sehen. Also ich werde mich am Mittwoch davon selber überzeugen, aber ich erwarte jetzt nicht die bombastischste Stimmung vor dem Spiel. Ja,
Stimmung wird bestimmt nett, aber ja, es fehlt halt ein bisschen was. Egal, soweit dazu.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.
Ich hatte ein paar kuriose Statistiken und so weiter versprochen. Da kommt jetzt nochmal zu Cadiz gegen Atleti eine Sache. Da gibt es jetzt einen Spieler, der hat jetzt seine dritte Gelbsperre in dieser Saison kassiert. 15 gelbe Karten, meine Damen und Herren. Ich glaube, nach Damian Suarez haben wir so einen neuen Bad Guy Hassspieler in der Liga, Ivan Alejo, der schon auch für ein bisschen Dirty ist bekannt. Okay, Greenwood ist eine andere Liga, ne? Aber Ivan Alejo, da fand ich beeindruckend. 15 gelbe Karten, Chapeau dafür. Wir haben Spieltag Nummer 28. Und jetzt kommt eine kleine kuriose Statistik mit Quizfrage erstmal. Da komme ich heute noch nicht drauf klar. Es geht um Franzosen mit den meisten Spielen in La Liga. Ja, wer da jetzt irgendwo auf Platz 1 und 2 ist, das können wir uns alle denken, ne? Griezmann steht bei 483 Spielen, Benzema steht bei 439 La Liga Spielen, aber es gibt jetzt einen neuen Dritten. Da kommt jetzt glaube ich keiner drauf, oder? Hätte ich das jetzt anders formuliert, hätte man vielleicht sagen können, oh, war da vielleicht Zidane, war Varane, vielleicht sogar Dembélé, knapp um Titi und Longley.
Von wie vielen Spielen sprechen wir?
Es sind 250.
Das ist Platz 3.
Der also Franzose Platz 1
mit den meisten der Liga spielen.
Und 2 ist 400 irgendwas und Platz 3 ist 200 Spiele weniger. Mhm.
So ein Spieler, den ich überhaupt nicht jetzt auf dem Schirm gehabt hätte, aber der so gesehen da eine kleine La Liga-Legende ist.
Eine La Liga-Legende?
Also ja, 250 Spiele halt als Franzose, der Franzose.
Ja, aber der muss ja dann älter sein, oder muss er, wie alt ist er? Mitte 20, Ende 20? 30 plus?
Ende 20, oder?
Hm. 30, guck an. Im März, wird jetzt im März 31.
Boah.
Drauf. Ich wusste gar nicht mal, dass er auch Franzose ist. Ich glaube, er ist auch.
Du wusstest nicht mal, dass er Franzose ist.
Er hat zwei Länderspiele gemacht, immerhin. Und jetzt bin ich gespannt, ob Fans von diesem Verein, wir haben ja ein paar bei uns bei Tiki Taka, ob die jetzt wissen, ist doch klar, dass es ist. Aber ja.
Okay, nenn mal den Verein.
Valencia.
Bei Valencia ein Franzose. Also er spielt jetzt bei Valencia. Mein Gott, was hat denn Valencia für einen Franzosen, sag mal?
Siehste, das ist.
Hä?
Naja.
Hä?
Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Also, es ist. Wie kann ich das jetzt noch. Teils Guadeloupe, ne? Vielleicht da geboren, aber französischer Staatsbürger. Wie gesagt, zwei Länderspiele. Er ist auch der einzige Franzose im Kader, aber. Ah, ne, wir haben. Diakabi hätten wir natürlich noch, ne? Der wäre auch noch Franzose, aber der ist es jetzt nicht in dem Fall. Ich löse mal auf. Es ist Dimitri Foulquier. Der ist der Franzose mit dem dritten
Leben nicht drauf gekommen.
Ja, krass, ne? Also die Statistik habe ich gelesen und konnte es nicht.
Spielt er so häufig? Der spielt doch nicht häufig.
Gegen Real hat er gespielt und hat er Vinicius einen ganz guten Fight geboten. Aber hätte ich jetzt auch nicht als kompletten Stammspieler gesehen. Aber hey, ja.
Also ich weiß, dass er davor bei Granada war und bei Getafe.
Ja.
Aber ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass der da jeweils Stammspieler war, dass der ständig 38 oder sagen wir mal 35 Spiele pro Saison macht bei den Mannschaften. Also ich dachte, der spielt halt mal und dann wurde mal eingewechselt und dann hat er wieder 10 Spiele gefühlt nur zweimal gespielt.
Genau, getreu seines Namens Foulquier. Nein.
Ja, also dass der so ein Stammspieler bei seinem Verein jeweils ist, dass er auf so viele Spiele kommt, nee, das hatte ich jetzt nicht am Schirm.
Ich spüre schon, jetzt kommen ein paar Rüffel von Valencia-Fans. Zu Recht wahrscheinlich, tut uns leid, wenn wir da Dimitri Foulquier Unrecht getan haben. Und noch eine kuriose Statistik, die euch jetzt direkt raus aus diesem Spiel. Valencia hat ja Getafe mit 1-0 geschlagen. Da kam es zur Rückkehr von Bordalas ins Mestalla, seiner ersten Rückkehr bei seinem Ex-Verein. Und Bordalas hat eben verloren mit Getafe und deswegen ist jetzt seine La Liga-Bilanz ausgeglichen. Also insgesamt seine La Liga-Spiele für alle Vereine 75 Siege, 75 Unentschieden, 75 Niederlagen. Krass, oder? Das ist ja, Thanos wäre stolz. Perfectly balanced, everything,
everything
should be. Naja.
Ja, wenn man bedenkt, wie...
Ich bin Martin Roschitz und ich erzähle euch die andere Geschichte der WM 2014.
Das war keine so einfache Zeit für mich.
Manchester Tor, aber in 100 Jahren ist auch egal.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Ich konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Es geht um kurzes Glück.
Das hätte ich so nie erwartet.
Und die letzten Geheimnisse.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister, jetzt mit allen Folgen in der ARD Audiothek.
Lange bei Getafe war, ne? Ich glaube nur eine Saison oder nicht mal bei Valencia wurde da entlassen. Meine Erinnerung ist schon wieder dunkel.
Pokalfinale,
aber auf jeden Fall, wie lange er bei Getafe war, dann so eine ausgeglichene Bilanz ist ja dann schon erstaunlich positiv. Ne? Nie bei einem Top-Club. Von daher durchaus beachtlich. Also so eine kuriose Statistik.
Valencia Rüffel nie bei einem Top-Club.
Ja, der Top, Moment. Ja. Top-Club ist jetzt nicht Traditionsklub, sondern die Top 4, Top 5, also Champions League-Teilnehmer oder Aspirant und dann bist du mal 5., 6. Das ist Top-Club für mich, da war er ja nicht. Von daher, muss man aber trotzdem lobend erwähnen. Also so kurios die Statistik und die Zahlen sind, aber ist definitiv positiv. Mit Retafe hauptsächlich so eine Bilanz, Chapeau. Der Fußball ist nicht so ansehnlich, nicht so positiv aus meiner Sicht, aber die Resultate ganz eindeutig schon.
Ja, auch wenn sie jetzt die letzten Wochen wieder so ein bisschen runtergerutscht sind in der Tabelle auf Platz 12. Ich glaube, die haben jetzt aus den letzten 11 Spieltagen nur 2 gewonnen, 5 Niederlagen. Ja, Enes Ünal ist ja im Winter weg, jetzt Majoral aktuell auch verletzt. Aber gut, ist jetzt, glaube ich, Platz 12 ist, glaube ich, keine Schande für den FC Getafe. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe später noch eine kuriose Statistik. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Ich würde mal noch den Athletic Club mit reinnehmen. Die haben 2-0 bei der Palmas gewonnen. Ich glaube, super effektiv. 2 Schüsse aufs Tor, alle reingemacht. Das soll jetzt aber, glaube ich, gar nicht das ganz große Thema hier sein, sondern der Athletic Club ist letzte Woche, ich glaube, auch mal wieder kurz nach unserer Aufnahme mal wieder aufgefallen, durch einen Transfer, den sie angekündigt haben für die neue Saison, 24-25. Ist ja nicht ganz so die Regel beim Athletic Club, dass es da regelmäßig zu neu oder Spielerverpflichtung kommt, weil wir wissen ja alle, der Athletic Club setzt nur Spieler ein, die irgendwie aus dem Baskenland kommen oder irgendwie zumindest Wurzeln da haben, wenn es nur irgendwie ein Verwandter ist, der da mal gelebt hat. So, es wurde ein bisschen aufgeweicht, die Regel. Und auch deswegen, glaube ich, kommt es jetzt zu einem Spieler, der eigentlich in Madrid geboren ist, 1999, aber eben Teile seiner Kindheit dann im Baskenland, auch in Bilbao, glaube ich, selbst verbracht hat. Die Rede ist von Alvaro Giallo. Den kennen Real Madrid-Fans, der hat gegen uns getroffen in der Champions League, nämlich mit Braga, spielt dort jetzt schon eine ganze Weile, hat jetzt auch schon fast 20 Torbeteiligungen, also irgendwie über 30 Spielen, also ist da, spielt da eine richtig gute Saison und wird zur neuen Saison in Bilbao anheuern. Das finde ich mal, ist mal eine überraschend, was heißt überraschend positive, man ist einfach nicht gewohnt vom Athletic Club, dass da mal so auch teure Transfers kommen, teuer, es kann 15 bis 20 Millionen Euro, ne? Das ist ja nicht wenig Geld, aber für
Athletik ist schon viel Geld. Ist Offensivmann, ne? Kann, glaube ich, auf dem Flügel und im Sturm spielen. Also allein deswegen interessant, weil traditionell hat da der Athletik-Club durchaus Schwierigkeiten da, Spieler rauszubringen, wenn man von den Williams-Brüdern mal absieht, ne? Die beiden Top-Talente schlechthin in der Offensive, aber ansonsten war es ja in den letzten Jahren gerade offensiv eher dünner, also in der Saison läuft es besser und auch letztes Jahr lief es ja durchaus besser mit Valverde, aber so generell in den letzten, was auch immer, 10 Jahren mangelte es, finde ich, durchaus an fähigen Offensivspielern, glaube ich, durch die Bank weg und von daher allein, dass er ein Offensivspieler ist, schon sehr interessant und definitiv werden wir nächstes Jahr ein Auge auf den jungen Mann werfen. Also mir war noch kein Begriff, weil portugiesische Liga, die habe ich jetzt nicht so im Blick, vor allem nicht außerhalb von Benfica und Porto. Von daher bin ich persönlich schon sehr gespannt, was der so drauf haben wird.
Und es ist eben auch der in Athletics Geschichte, die ja sehr groß ist, ihr wisst alle, noch nie abgestiegen in La Liga, Gründungsmitglied wie Real und Barca auch noch nie abgestiegen. Ist es der drittteuerste Transfer der Vereinsgeschichte? Juri hatte mal 24 Millionen gekostet und Inigo Martinez kam vor ein paar Jahren von Real Sociedad damals 32 Millionen Euro, also da schon mal eine Ansage. Und natürlich, wenn du beim Athletic Club unterschreibst, dann, wie gesagt, Baskenland, viele Spieler kommen daher, dann triffst du dort auch auf einen Verwandten, wusste ich auch noch nicht. Malcolm Aduares ist sein Cousin und auch ein bisschen Positionskonkurrent. Also ich glaube, das könnte einfach für ein paar interessante Geschichten sorgen. Nächste Saison mal gucken, was das wird. Was haben wir noch? Ist dir noch irgendwas aufgefallen, bevor wir gleich zu Real Madrid kommen?
Was haben wir noch gehabt an dem Spieltag?
Vielleicht Real Sociedad so verbunden mit in der Champions League, war dann doch zu wenig oder dieser eine Franzose war dann doch zu gut.
aber das finde ich, will ich noch unbedingt loswerden, absolut bemerkenswert, wie die Fans reagiert haben. Die waren 0-1 oder 0-2 hinten, haben dann den Anschlusstor geschossen. Man wusste trotzdem, weil es war ja sehr spät, es war ja nur Consolation Goal, das Spiel wird vorbei sein, sie werden ausscheiden. Und dann haben wir die gefeiert, haben wieder, ich weiß, ich habe leider vergessen, wie das heißt, wenn man mit dem Rücken zum Spielfeld immer seinen Nebenmann ne, an den Schultern packt und dann springen sie so auf und runter. Ich weiß ja nicht mehr, wie das heißt, ich hab's vergessen, aber das ist ja dieser typische Tanz, Jubel, Freudenausdruck, wie auch immer man es nennen will. Und das fand ich so bemerkenswert. Ja. Die scheiden in der Champions League aus, verlieren zu Hause. Du müsstest eigentlich enttäuscht sein. Also ich wäre niedergeschlagen und die jubeln und feiern und boah, das ist schon ganz besonders. Ich glaube, Alguacil hat auch danach auf der PK dann auch davon gesprochen, ne, wie stolz er ist auf den Verein, auf die Fans, dass die Fans stolz auf den Verein sind, dass der Mannschaft, dass sie sehr viel bedeutet, etc., etc. Also ganz, ganz besondere Szenen, trotz Ausscheiden, sehr, sehr positiv. Wow, hat mir sehr imponiert und ich finde es persönlich auch cool, dass er jetzt in Granada nicht direkt die nächste Klatsche kassiert oder die nächste Niederlage oder Pleite oder Punktverlust, sondern dass sie es noch drehen konnten.
Aber lagen ja...
Hätte mächtig schief gehen können, lagen 0-1 und 1-2 zurück bei Granada. Und ich dachte mir, oh, weiter wird wieder verloren. Die sind richtig in der Krise. Jupp. Aber dann hinten raus haben sie es doch noch mit Ach und Krach spät gedreht und noch gewonnen.
Auf einmal treffen die Mittelstürmer wieder. Da wurden die letzten Wochen benötigt in der Copa, in der Champions League, aber jetzt eben Sadik und auch André Silva, sein zweites La Liga-Tor, hat dann so zu einem 3-2-Sieg einer doppelten Remontada gereicht. Also das noch eine starke Leistung natürlich auch hinten raus. Wobei auch da wieder Granada hat eigentlich ganz gut mitgespielt, ne? Haben auch ihre Chancen. Usuni in dem Fall hat da Doppelpack geschnürt, aber ja, sie sind halt mit 57 Gegentoren die Schießbude der Liga und ja, irgendwie, das, ja, macht weiter wenig Hoffnung, dass die Klasse halten, aber Real Sociedad hat zumindest mal wieder für ein bisschen Luft gesorgt, bisschen gute Gefühle wurden ja auch ein bisschen runtergereicht.
Ja, wichtige Punkte auch, ne? Stichwort, Champions League ist zu weit weg, ne? Das haben sie, glaube ich, was 12 Punkte Rückstand auf Atletico, aber Rang 5, Rang 6, das ist schon wichtig, also lieber Rang 5, ne? Willst du lieber Europa League spielen? Klar. Von daher wichtige Punkte, dass sie da mal wieder ein paar Siege jetzt aneinander rein. Jetzt, wo sie ja keine englischen Wochen mehr haben, weil sie ausgeschieden sind. Und nochmal Stichwort Real Sociedad, dann noch ein Hinweis. Ich war im Rasenfunk zu Gast letzte Woche, wie du ja weißt. Und da waren wir, sollen uns ja immer zwei Themen aussuchen. Und das eine von beiden Themen war eben Real Sociedad. Da ein bisschen ausführlicher mal drüber gesprochen, über ja ihre Krise zur Unzeit oder ihre Formdelle zur Unzeit. Ne? Was das so, ja, wie Real Sociedad so in den letzten Wochen sich leider nicht so gut präsentiert. Aber darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Also hört gern mal noch in den Rasenfunk rein. Zu den internationalen Ligen, da war ich auch mit dabei. Ja.
Okay, und dann kommen wir zum anderen Real-Team, zu Real Madrid. Ne, da war was in der Champions League, jetzt war aber auch dann noch was am Wochenende, wo es dann auf einmal mal wieder mit Leichtigkeit und auf einmal mit Offensivspiel und viele vorne und ein bisschen mehr Mut und ein bisschen nicht ganz so viel Angsthasenfußball wie vielleicht gegen RB noch unter der Woche. Denn ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel schön reden. Du hattest schon Schiedsrichterglück im Hinspiel, im Rückspiel hast du es wieder, weil ob da Vinicius jetzt glattrot sehen muss oder eher zweimal gelb, ja, da war viel Glück dabei. Das kann ich, wie gesagt, auch nicht schönreden. Und waren ja auch viele Pressestimmen von wegen, Real Madrid hat gespielt, als hätten sie das Hinspiel mit 6-0 gewonnen und haben sich dahinter versteckt. So, ja, das war wirklich viel zu wenig. Und das würde ich aber auch mehr dem Trainer vorwerfen. Also nicht unbedingt den Spielern, denen hat es bestimmt hier und da auch ein bisschen an nochmal Intensität gefehlt. Aber wenn der Trainer sagt so, okay, wenn wir im Angriff sind, zwei dürfen über die gegnerische Mittellinie, aber die anderen bleiben bitte dahinter. Das ist dann eben auch schwierig, dann irgendwie da spielerisch zu überzeugen. Ja, jetzt, ihr wisst schon, ein gutes Pferd und so weiter springt nicht ganz so hoch, aber es hat irgendwie gereicht. Stolz ist man da auf Fan, als Fan natürlich nicht, aber ich sage auch, es ist jetzt auch nicht so, dass RB da irgendwie 500%ige Chancen vergeben hat, wie vielleicht Liverpool im Champions-League-Finale. Das war ein anderes Spiel, so war halt jetzt Leipzig hatte hier und da seine Abschlüsse und einmal natürlich noch Olmo auf die Latte, aber selbst wenn es den Platzverweis von Vinicius gegeben hätte, dann wäre es halt weiter 0-0 gestanden und dann weiß ich nicht, ob da RB wirklich noch so viel mehr Gefahr hätte, aber das ist jetzt alles konjunktiv. Ich glaube, für spanische Verhältnisse ist es ganz gut, wenn zumindest eine Mannschaft noch irgendwo am Leben ist im Europapokal. Wie gesagt, Betis, Villarreal raus, Real Sociedad sowieso, mal gucken, was bei Atleti und Barca noch geht, aber darum soll es jetzt nicht gehen.
Ja, auf jeden Fall interessant, dass er jetzt den Schalter dann doch umstellen konnten und gegen Celta so locker gewonnen haben, ne? So überzeugend. Wobei, kleine Parallele gab es, du hast den Vinicius-Ausraster, so nenne ich es jetzt mal, thematisiert, gab es fast das gleiche wieder gegen Celta. Ne? Wurde wieder am Trikot gehalten von Minguesa, glaube ich. Taktisches Foul gibt es in jedem Spiel, gibt es ständig. Warum man da wieder drei Tage später nach dem anderen Ausraster, bei dem du mega Glück hast, dass du nicht vom Platz gestellt wirst, dass du wieder so reagierst, also dass es gar keinen Lernprozess bei ihm gab, dass er wieder seine Nerven verliert. Ich hätte ihm da übrigens für das Gesserschubs hätte ihm auch kein Rot gegeben. Ne? Ja. Gelb reicht für mich aus, weil Schubser vor die Brust. Ja. Aber mir geht es ja eher darum, dass dieser Spieler nicht dazulernt, dass er einfach seine Emotionen nicht im Griff haben kann. Das war ein alltägliches taktisches Foul, das siehst du in jedem Spiel, in jeder Liga der Welt, halt ein Trikotzupfer. Der rennt halt weg, du hältst ihn halt am Trikot, holst dir die Gelbe ab, warum er da wieder so ausrasten muss, verstehe ich einfach nicht. Also, dass es da, ja, wie gesagt, bei Vinicius selber nicht mal, dass er nicht mal cooler bleibt, ruhiger bleibt, er ist es doch gewohnt, festgehalten zu werden. Warum tickt man da so aus? Ich verstehe es einfach nicht.
Das würde ich jetzt nicht als den Mega-Ausraster bezeichnen. Dumm war es gegen RB, gar keine Frage, auch weil ja die Hände da so am Hals waren und so weiter, auch wenn mehr Schubs als Schlag, egal. Ist manchmal ein bisschen Emotion, ein bisschen Frust gehört dazu, das war ja schon ein klares Halten. Mingesa war ja 5 Sekunden dran am Trikot, hat das wirklich den Stoff geprüft. Gut, dass Real die Trikots nicht selbst macht. Davor hat er auch schon irgendwie den Gegenspieler, den er getunnelt hat. Also da bist du als Vinicius, hast gerade, du merkst, du siehst das Tor schon, du überlegst schon, welchen Torjubel du machst und dann wirst du so krass gezogen. Da darf man auch mal irgendwie kurz Emotionen zeigen. Und ich glaube, Mingesa hat das auch verstanden, hat ja gar nicht irgendwie dann gemeckert oder dass Gegenspieler dazu sind von wegen, ey, der hat wieder geschubst, sondern alle wussten schon, okay, war eine dirty Aktion von Mingesa, gehört dazu, das kritisiere ich gar nicht, aber dann eben auch mal ein Stück Emotionen darf er auch mal zeigen, das ist auch mal verständlich, aber natürlich in der Mischung, in der Summe, was bei Vinicius alles passiert, dass da kein Lerneffekt mal passiert. Das ist schade, das muss besser werden, aber da würde ich jetzt nicht die RB-Szene gegen Orban und das jetzt hier vergleichen. Aber gut, er hat ja trotzdem irgendwie waren 2 Toren beteiligt, hat ja trotzdem für positive Schlagzeilen gesorgt. 2 Eigentore von Celta. Ich glaube, an diesem Spieltag gab es schon 5 Eigentore. Auch da wieder kuriose Statistik. Das ist, glaube ich, La Liga-Rekord sogar. Und wir haben ja heute noch Almeria gegen Sevilla. Und noch eine kuriose Statistik. Iago Aspas jagt einen La Liga-Rekord, nämlich die meisten Spiele gegen Real Madrid ohne Sieg. Da fehlt ihm nur noch ein Spiel. Das war jetzt sein 20. Spieltag gegen Real Madrid. Er hat noch immer nicht gewonnen. Natürlich gab es ein paar Tore, aber hat noch nicht getroffen. Und den Rekord, den hält Moya. Ich glaube, das war dieser Torwart, der bei Atleti, Getafe und so weiter war. Der
genau,
hat 21.
Genau.
Siehst du? Ja. Auch interessant. Also da war einiges drin, so gesehen, an Statistiken an diesem Spieltag.
Ja, Barca können sie regelmäßig ärgern. Die Celtistas und Aspas vor allem, der trifft ja sehr, sehr oft
gegen jeder hat so seine Angstgegner. Ne?
Aber irgendwie gegen Real Madrid, also die Statistik hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, war mir nicht bewusst, aber das ist schon bemerkenswert. Die meisten Niederlagen gegen Real, da willst du ja auch nicht Rekordhalter sein, ne? Nee,
also nicht so schön, nee. War jetzt der 8. Sieg in Folge von Real gegen Celta. Also ja, die liegen uns eher, dafür halt patzen wir gerne mal gegen Betis oder Villarreal, wo ihr vielleicht hier und da mal, na gut, Villarreal, das sagt sich jetzt nicht mehr so einfach nach eurem letzten Duell. Haben wir das auch schon wieder nochmal erwähnt. Was war noch? Bellingham-Sperre habt ihr mitbekommen. Gegen Celta durfte ihr jetzt zuschauen. Es wird weiter versucht, dass vielleicht gegen Osasuna am nächsten Wochenende er da wieder dabei ist, weil für mich ist das schon eine große Frechheit, dass er für nur einen Kraftausdruck, also keine Schiedsrichterbeleidigung, kein körperlich gewesen, dass er da 2 Spiele gesperrt wird. Aber gut, La Liga und das alte Thema. Was hat man noch? Der Clásico wurde terminiert auf den 21. April. Das ist ein Sonntag, um 21 Uhr im Bernabeu wird der Clásico sein, genau, ist ein Sonntag, also da mal schauen, weil jetzt ist ja Barca weiter noch irgendwo damit dabei, Real Madrid hat 69 Punkte, das sind zwar 7 Punkte Vorsprung auf Girona, aber eigentlich sind es 8, weil wir wissen ja, sollte Girona diese 7 Punkte aufholen, würde das nicht reichen, aufgrund des direkten Vergleichs, den Real gewonnen hat, und Barca mit 61 Punkten eben 8 Punkte hinter Real, also der Clásico hat da bestimmt noch irgendwie, hätte bestimmt noch in die eine oder andere Richtung noch eine kleine Auswirkung. Da steckt bestimmt noch ein bisschen Spannung drin. Aber ein paar Spieltage sind ja auch noch bis Mitte April. Jetzt überlege ich, haben wir noch was von dem Spieltag? Nee,
ich glaube, alles abgehandelt. Außer, dass natürlich jetzt unten durch den Sieg von Cadiz und die Niederlage von Celta es doch mal ein bisschen kuscheliger wird. Also zumindest um Rang 18 wird da wird es ein bisschen enger. Und Rayo auch wieder verloren, ne? Bei Deportivo Alaves. Und deswegen durch den Cadiz-Sieg schöpfen die nochmal Hoffnung. Es sind 2 Punkte auf Celta, 4 Punkte auf Rayo. Also nochmal, Granada und Almeria, die sind weg. Ne? 10 ja. Punkte und keine Ahnung, wie viel das sind, 15 oder so. Da geht nichts mehr. Aber der 18. Platz, der letzte Abstiegsplatz, der wird wohl hart umkämpft werden. Und da schöpft Cadiz jetzt wieder Hoffnung. Und 13 Unentschieden zeigt ja auch auf, wettbewerbsfähig sind sie, aber irgendwie konnten sie nicht gewinnen. Und wenn sie jetzt ihren dritten Saisonsieg endlich gegen Atletico eingefahren haben, dann schöpfen sie, glaube ich, schon Hoffnung und haben da ja durchaus auch berechtigte Hoffnung, dass vielleicht noch der ein oder andere Sieg zusammenkommt und dass sie vielleicht dann doch die Klasse halten und dass du nächstes Jahr dann doch wieder nach Cadiz warst. Einmal im Jahr musst du nach Cadiz, oder?
Ja, wer nicht, muss jeder eigentlich auf der Welt, muss einmal im Jahr nach Cadiz. Aber gut, da schauen wir mal. Ja, Alaves Rayo war auch überraschend, hatten ein paar getippt, wohingegen hier Cadiz gegen Atletico, oder natürlich, glaube ich, bei unseren Tipps keiner. Ich sehe auch Betis gegen Villarreal, auch nur ganz wenige, unter anderem aber immerhin Kieran, unser neuer Tabellenführer seit letztem Spieltag. Chapeau dafür. Aktueller Spieltagssieger ist der Rado 11 mit 356 Punkten, nur ein weniger als ich, beziehungsweise am Spieltag hat er 24 geholt. Ich habe 13 geholt, du 8 immerhin. 4x2, boah, geht besser. Aber wie gesagt, heute haben wir ja noch Almeria gegen Sevilla. Wir haben am Dienstag dann Barca gegen Napoli, Mittwoch Atleti gegen Inter. Da nochmal Hinweis auf unserem YouTube-Kanal, da ist die Vorschau mit Italien-Experte dabei. Was noch? Villarreal hat sein Rückspiel gegen Marseille am Donnerstag. Naja, mal gucken. Und dann am Wochenende eben kleines oder das Party da so am Sonntag Atletico gegen Barca. Alex ist vor Ort. Bei uns ist Real Madrid ist bei Osasuna. Da wird Janine vor Ort sein. Wir haben ja aktuell bei Real total viel Social Media Action, wo Marlon und Janine einen super Job machen mit auch irgendwie Fan-Interviews und ein bisschen, ja, diverse Eindrücke. Der eine war, Marlon war im Mestalla dabei. Janine fährt ins El Sadar. Also da ist ganz gut was geboten. Und ansonsten haben wir sonst, glaube ich, nicht nochmal. Ne? Ich kann nochmal den Hinweis machen auf YouTube, aber den hat man jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Also,
aber du hast nicht erwähnt, mit wem wir gesprochen haben. Willst du das geheim halten hier? Das weiß doch eh schon jeder.
Meinst du?
Weißt du, als also ich hau's jetzt raus. Komm. Na, komm, wir haben mit der Zone Experte, der Sohn, Kommentator Christian Bernhard gesprochen, weil er ja Italien-Experte ist bei der Zone, ne? Co-kommentiert ja die Serie A jede Woche, dachten wir uns bei diesem Doubleheader, Spanien gegen Italien, dann gibt es keinen besseren Experten und hat sehr viel Spaß gemacht, da mit ihm zu quatschen, also auch mal ausführlicher, ne? Normalerweise sind ja unsere Vorschauen, die wir hier in die Folge meistens am Ende packen, ja nur ein paar Minütchen, aber da wirklich, ich glaube, 35 Minuten über zwei Spiele gesprochen, also wirklich mal XXL-Vorschau, von daher sehr gerne bei YouTube da vorbeischauen, gerne natürlich auch einen Kommentar da lassen oder einen Daumen und natürlich ein Abo, denn dann verpasst ihr nichts, was in der Zukunft so kommt. Ich glaube, irgendjemand hat uns geschrieben, wir könnten ja ein Live-Watch-Along von Napoli-Barca machen, aber da bin ich ja im Stadion, geht natürlich nicht.
Aber kann man versuchen, ne? Aber wird schwierig.
Wie im Stadion, ja. Und dann Copyright, schwierig, ne?
Das kriegt Visca Barca auch hin.
Naja, auf jeden Fall, Stichwort Watchalong, das haben wir vor beim Copa-Finale, beim Großen, ne? Denn das ist Samstagabend, das eignet sich dann ganz, ganz gut. Oh. Also von daher, da wird es mehr April. Geben. Und deswegen YouTube-Kanal abonnieren, mal reinschauen.
Auch typisch spanisch. 6. April steht fest, aber die Uhrzeit noch immer nicht. Wird bestimmt 21:30 sein, wie immer, aber naja, das war es auch schon wieder dazu. Ja, okay, nun sind wir schon wieder am Ende. Also danke an alle, die hier uns Input geliefert haben. Danke an alle unsere Patreons. Danke an alle, die beim Tippspiel mitmachen. Ne? Chapeau weiter an Kieran auf Platz 1, dahinter Marco und Fabi Manita. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Dann Alex in Barcelona. Ich hoffentlich im neuen Büro. Ja, dann vielleicht auch wieder mit dem Weizen, das war jetzt gar nicht so schlecht. Cool. Du kannst eine gute Sangria dabei haben.
Was auch immer. Tito Verano. Weiß ich nicht. Ich komme ja erst am mittags an mit dem Zug in Barcelona, von daher könnte es auch wieder sein, dass die Folge erst irgendwann am Nachmittag rauskommt. Also das nur als Info, nicht, dass wieder um 10 Uhr, 11 Uhr auf Instagram die ersten Fragen kommen. Wann kommt denn die Folge, wann nimmt denn die auf?
Ja. Zu Recht.
Nur, dass ich es mal
gehört habe. Tacker ist Lebenselixier. Ja.
Und nochmal, wer in Barcelona oder Madrid vor Ort ist und Bock hat, was trinken zu gehen oder so, schreibt mich bitte an. Ich würde mich freuen.
Nehmt Alex mit zu Leganés, der sträubt sich noch so ein bisschen, weil es zu viel Fußball ist. Oder? Aber kriegt er hin. Okay, bin gespannt, was du alles zu zeigen hast, Amigo. Viel Spaß auf jeden Fall in Spanien. Ich bin ein bisschen neidisch, aber gut, ich habe jetzt auch noch zu tun. Also mein Papa hat eben schon wieder ein bisschen geklopft. Jetzt geht's los, noch ein paar Rigips-Platten schleppen oder noch ein Kasten Bier. Und dann hasta la proxima, auf eine gute Champions-League-Woche.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.